Herzlich willkommen bei der Selbstentwickler im Business, dem Podcast mit Diplompsychologe Jens Korsen, dem Autor des renommierten Bestsellers Der Selbstentwickler und mir, Dr. Claudia Drews, ehemalige Mercedes-Führungskraft und Unternehmensberaterin, Der Selbstentwickler im Business. Hier geht es darum, wie du als Führungskraft mit einer neuen Haltung und zeitgemäßem Verhalten die Transformation überstehst. Hier bekommst du also als Führungspersönlichkeit wöchentliche, kurze und praxisnahe Denkanstöße, um deinen Alltag leichter zu gestalten und deine Ergebnisse in Führung und vor allem Selbstführung nachhaltig zu verbessern. Ob spannende Fragen aus der Praxis, vom Management aus DAX-Konzernen, Mittelstand, kleinen Unternehmen wie Agenturen oder Praxen oder neue Perspektiven aus jahrzehntelanger Erfahrung, lass dich inspirieren und handle gelassener, klarer und erfolgreicher. Das Thema heute: Rollen, Teamstrukturen und Meetings. Klingt trocken? Ist auch ein bisschen trocken, aber enorm wichtig. Führung ist ja unglaublich komplex. Wir haben so viele Soft-Themen, so viele Kulturthemen, so viele politische Themen, informelle Sachen, die wir beachten müssen in der Führung. Mit jeder Einzelperson individuell, wie wir führen, dass wir ja nicht demotivieren. Und also das ist ja riesig, was man da an Führung alles beachten muss. Es gibt aber so ein paar einfache Basics. Wenn die nicht da sind, bricht Chaos aus. Und diese einfachen Basics sind so wichtig, dass sie tatsächlich an Stelle Nummer 1 sind. Also eine gute Führungskraft, die mit Menschen gut kann, das ist unglaublich wichtig. Also wer mit Menschen nicht kann, sollte auch einfach gar keine Führungskraft werden. Das ist dann auch wirklich egal. Hat aber trotzdem einen Haufen Probleme, wenn die Rollen nicht geklärt sind, wenn Aufgaben nicht geklärt sind, wenn die Teamstrukturen schlecht gesetzt sind und wenn die Meetingstrukturen katastrophal sind. Dann verstehen wir uns zwar alle ganz gut, die Mitarbeiter mögen auch ihren Chef, fühlen sich auch verstanden, müssen aber Leistung in Chaos bringen. Ja, deswegen sage ich immer, die Grundlagen, und die kommen natürlich auch von der Unternehmensstrategie. Ja, jede Strategie, welchen Zweck hat das Unternehmen? Und ja, also man muss es nicht so komplex machen, wir müssen nicht alle den Regenwald retten, aber allein, dass wir erstmal Umsatz machen wollen, damit wir Gehälter zahlen können und damit das Unternehmen eine Dienstleistung oder ein Produkt hervorbringt, dass Kunden glücklich sind, sind ja schon mal so grundlegende Basics. Und daraus, aus dieser Strategie unter dem Selbstzweck des Unternehmens, leiten sich natürlich sämtliche Teamstrukturen ab, wo es innerhalb von Teams wieder Rollen und Aufgaben gibt. Und damit die miteinander funktionieren, brauchen wir eine gute Kommunikation und gute Abstimmung und gute Meetings. Und das sind einfach mal so Grundlogiken, wo jede Führungskraft, jeder Geschäftsführer, jeder Inhaber sich natürlich erstmal so die grundlegenden Gedanken machen sollte. Ist das mir bekannt? Ist das meinen Mitarbeitern bekannt? Und Hand aufs Herz, habe ich hier Verluste, wilde Streueffekte? Bin ich vielleicht hier gar nicht so gut aufgestellt? Denn fangen wir mal bei dem Thema Rollen und Aufgaben an. Wenn das nicht sauber geklärt ist durch eure Führung, also ganz schlicht, der Mitarbeiter kennt seine Aufgaben eigentlich gar nicht. Womöglich hat er die irgendwie in der Einarbeitung, hat er die mal grob über den Zaun geworfen, geschmissen bekommen, hat sich die noch selbst gesucht und womöglich aus Scham oder oh, hoffentlich entdeckt niemand, dass ich vielleicht gar nicht so gut bin. Ich probiere es jetzt erstmal, hat er gar nicht so richtig nachgehakt, ob das überhaupt die Aufgaben sind, ob man die überhaupt richtig macht. Es gibt tatsächlich in manchen Unternehmen, da suchen sich plötzlich Mitarbeiter ihre Aufgaben und definieren das, was sie selber als wichtig und richtig empfinden. Ich meine, es ist grundsätzlich erstmal toll, haben wir eigenverantwortliche Mitarbeiter, die sich ihre Aufgaben suchen und Jobs machen im Unternehmen. Aber ob das jetzt die richtigen sind und ob das jetzt so effektiv und effizient ist, das müsst ihr als Führungskraft wiederum entscheiden. Das heißt, wir wollen nicht unbedingt kreative Freiräume erschaffen. Ja, das kannst du im Marketing machen, wenn du sagst, hier, habt mal alle kreativen Freiraum, das ist euer Budget, pustet mal bitte unsere Marke durch den Orbit, dass uns alle kennen. Das sind kreative Freiräume. Aber auch innerhalb des Marketings gibt es sehr disziplinierte Einzelaufgaben und Rollen, die man definieren muss. Ansonsten pusten wir alle nur Geld durch den Orbit und das hat nichts gebracht. Das heißt, wir wollen nicht unbedingt kreativen Freiraum, wenn alle dann machen, was sie wollen und keiner tut das, was der Wertschöpfung oder dem Zweck des Unternehmens wirklich dient. Dann haben wir tatsächlich auch Schäden, die wir als Führungskraft nicht wollen. Das sind zum Beispiel diese drei. Ganz krasser Produktivitätsverlust durch die Dauerreibung. Wenn Mitarbeiter ihre Rollen und damit verbundenen Aufgaben nicht kennen und da unklare Zuständigkeiten sind, haben wir ja Doppelarbeiten. Wir haben Leerlauf von Leuten, die rumstehen, die gerade nicht wissen, was sie tun sollen. Und wir haben endlose Abstimmung. Machst du das? Nee, mach ich das? Ist das deine Aufgabe? Ist das meine Aufgabe? Ja. Wisst ihr, wie viel Energie und Klärungsaufwand Mitarbeiter deswegen rein investieren müssen, weil das mit den Aufgaben nicht immer so super duper klar ist? Oder man hat nur so grob die Aufgabe beschrieben, aber wie das Ergebnis eigentlich aussehen soll, weiß auch keiner. Entscheidungen können damit auch nicht gut getroffen werden. Das versandet ja eigentlich, weil niemand so richtig weiß, wer für was auch zuständig ist. Also wir haben einen extrem langsamen Output und es kostet uns extrem viel Geld, wenn Rollen und Aufgaben nicht klar sind. Schaut bitte euren Mitarbeitern öfter mal über die Schulter, was sie tun. Es gibt auch Mitarbeiter, denen fällt es einfach schwer, auch zu priorisieren, oder die machen Aufgaben unendlich lang. Betreuen den Kunden auf eine Art und Weise, wo man denkt, das bezahlt der Kunde ja gar nicht. Ja, und der Mitarbeiter hat gedacht, wieso, meine Aufgabe ist doch, den Kunden glücklich zu machen, aber auch nicht mit jeder Dienstleistung, wenn die nicht besprochen und abgemacht ist. Es ist gut und richtig, unseren Mitarbeitern nicht permanent Hardcore-Mini-Mikromanagement zu kontrollieren und über den Rücken zu schauen oder jede Sekunde tracken zu lassen. Schreibt mal auf, wir wollen unsere Mitarbeiter nicht in Wahnsinn treiben. Aber wenn wir nicht regelmäßig in die Stichproben gehen und reingucken, zeigt mir mal, oder gerade wenn eure Mitarbeiter viel jammern, dass sie viel zu viel zu tun haben, dann ist es ja gerade gut, sich zusammenzusetzen und zu sagen, guck mal, du säufst ja total ab, lass uns mal ein bisschen genauer auch bei deinen Aufgaben reingucken. Wie machst du die? Was machst du? Und ich verwette, dass man bei ganz vielen 30% identifizieren kann, dass die Aufgaben tun, die ihr eigentlich nicht wollt, dass sie die machen. Einfach, weil sie die gut finden und das irgendwie zum Aufgabengebiet angrenzend auch passt. Wie detailliert, in welchem Qualitätsniveau, in welchem Grad, in welcher Geschwindigkeit, das ist schon gut mal rauszufinden, welche Pappenheimer man da in seiner Truppe eigentlich auch hat. Und ich sage immer, wenn jemand langsam hohe Qualität bringt, ohne Fehler zu machen oder wenig Fehler zu machen, dann sind das immer noch sehr, sehr gute Mitarbeiter. Müsst ihr halt nicht so viel zahlen, wenn die so langsam sind. Ja, dann hat das auch was mit Gehalt zu tun. Aber schaut mal, was die für Aufgaben machen, ob die sich selber sicher sind, ob es Unklarheiten gibt und was die so den ganzen Tag tun. Wir haben als zweites ziemliche Verantwortungsdiffusion und die Qualität wird dann dadurch natürlich auch nicht besser, wenn man nicht weiß, wer wofür steht. Weil am Ende sich dann niemand verantwortlich fühlt. Fehler werden dann übrigens auch weitergereicht. Dann haben wir das Fingerpointing. Wer hat den Fehler eigentlich gemacht? Ja, der, aber das war ja eh nicht meine Aufgabe. Risiken werden damit auch nicht adressiert. Wenn ich nicht weiß, was meine Aufgabe ist, kann ich auch nicht sagen, hier ist ein Risiko, weil ich mich für das Risiko auch gar nicht verantwortlich fühle. Das heißt, Qualität wird damit zufällig. Ja, wenn jemand sich verantwortlich fühlt und die Aufgabe macht, dann wird's gut. Wenn nicht, dann nicht. Ja, Leistung muss sauber zuordnenbar sein. Wir haben als drittes den Schaden, und der ist einfach psychologischer Natur. Wir haben die stille Kündigung, weil Menschen nun mal Orientierung brauchen und die kommt von euch als Führungskraft. Ihr müsst Orientierung vorgeben, was ihr erwartet. Wie viel, wie hoch, wie weit, wie schnell. Das ist einfach unglaublich wichtig. Wenn diese Orientierung nicht da ist, dann haben wir Unsicherheit, Frust und es kommt verdeckte Machtkämpfe. Dann macht mal das, worauf man lustig ist, ne? Was wir so gerne machen wollen den ganzen Tag, ja, kennt jeder. Und man möchte auch ungeliebte Aufgaben abschieben, nee, das ist deins. Oder, das ist meins, das ist vielleicht die Prestigeaufgaben, hiermit kann ich im Unternehmen irgendwas gewinnen, das reiße ich denn an mich, ja. Das heißt, wir haben die alles an sich reißen, weil die auch extrovertiert sind und das einfach tun. Dann haben wir die stillen Anpasser, die sagen, dann mache ich das, was übrig bleibt. Sich aber immer wundern, warum sie keine Gehaltserhöhung bekommen, weil sie irgendwelche Aufgaben machen, die sonst keiner wollte. Da herrscht ja so ein bisschen auch Aufgabenanarchie. Also das mal zum Thema Rollen und Aufgaben. Wie wichtig das ist, sich dahin zu setzen. Und da kommen wir um irgendeine Art von Rollen- und Stellenbeschreibungen mit AKVs, Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung nicht drumherum. Das muss man auch nicht overengineeren, wir müssen auch keine Konzernstrukturen aufbauen, aber so wirklich blinder Freeflow mit jeder macht, was er will, bringt dann auch nichts. Warum sind Teamstrukturen dazu so wichtig? Es ist mehr als Kästchen in einem Organigramm, das ist es auch, aber Kästchen im Organigramm sind formale Machtlinien. Die eigentlichen Strukturen in einem Team beantworten drei Fragen. Wer entscheidet was? Wer arbeitet mit wem? Woran? Und wie fließt die Verantwortung, wie fließen Informationen und auch Eskalation dazu? Und das muss im Alltag trainiert werden. Das kann man sogar gar nicht perfekt durchdenken. Ja, weil wir natürlich auch immer mal so ein bisschen ausprobieren. Kommt, ihr zwei arbeitet mal mit dem dran. Das sind eure Talente und Kompetenzen. Das sehe ich als Führungskraft. Ja, und wenn bei euch die Hütte brennt, dann meldet ihr euch bei mir bei Eskalation oder bei wem anders, weil jemand anderes besser passt, weil das der Kundenbetreuer ist. Wir haben ja auch manchmal sehr komplexe Matrix-Konstellationen oder in den und den Problemen bitte zur Assistentin, dann wieder zu mir. Informationen werden bitte so rumgeteilt, wenn das passiert, will ich die Info, hier nur das Ergebnis, da müsst ihr mich nicht mit einbeziehen. Jede Aufgabe und jedes Teamchen, was irgendwo in etwas arbeitet, hat wieder seine eigenen Vorgaben und Regelungen und die entstehen aber auch ein Stück weiter. Da könnt ihr euch entspannen, ne? Also wenn man das jetzt theoretisch auf dem Papier vorher mal aufzeichnen wollen würde, das hat auch viel mit den Kompetenzen eurer Mitarbeiter zu tun. Ich habe auch ganz tolle Mitarbeiter, die lösen einfach ihre Probleme. Die habe ich nie gewusst, die habe ich auch nie mitbekommen. Aber hätte ich einen anderen Mitarbeiter, der schon bei der Hälfte der Probleme irgendwie mich braucht, dann gibt es wieder andere Informations-, Eskalations- und Entscheidungswege. Die entstehen dann auch ein Stück weit mit dem Team, was man hat. Als drittes, warum sind Meetingstrukturen und Meetings dann einfach so wichtig? Wir haben bei der ganzen Meetingsgeschichte oder die Steuerung dafür ist einfach, es ist ein Steuerungsinstrument, Meetings. Ich möchte mal ganz kurz auf die Schäden eingehen bei schlecht geführten Teamstrukturen. Da bin ich gerade drüber hinweggegangen. Wir haben natürlich Entscheidungsstau und Machtspiele, wenn wir nicht wissen, wohin wir eskalieren, wohin wir was entscheiden sollen. Wir haben natürlich extremes Silo-Denken und Kooperationsverluste. Das heißt, nö, also wenn das hier nicht klar ist, wer hier was im Team macht und wo die Reise hier hingeht, dann passe ich nur auf mich auf, ja, und schaue, dass ich meine Pfründe hier sichere. Das heißt, Informationen halte ich auch mal zurück. Ich grenze das Thema Verantwortung an, nö, das ist nicht meins, das ist deins. Und Fehler, wieder ein Riesending. Du hast einen Fehler gemacht, nicht ich. Ja, weil niemand weiß, wer Verantwortung trägt oder Entscheidungen und Eskalationen trifft. Und am Ende landen wir auch wieder bei Vertrauens- und Motivationsverlust. Wir wissen einfach nicht mehr, woran wir sind, wenn wir das Thema Teamstrukturen nicht sauber aufgesetzt haben. Das heißt, wir wissen nicht, was unser Chef überhaupt erwartet. Wir wissen auch nicht, was wir liefern sollen. Und diese Diffusität, die macht uns einfach wahnsinnig. Und damit haben wir wieder die innere Kündigung, Fluktuation und eigentlich nur permanentes Anpassungsverhalten. So, jetzt kommen wir zu den Meetings, Meetingstrukturen, genau. Also, warum ist es so ein wichtiges Steuerungsinstrument? Wir wollen natürlich keinen Flurfunk, sondern Verbindlichkeiten. Und in Meetings werden Informationen ausgetauscht. Es werden Entscheidungen dort gefällt. Und wir können in einem ganz bestimmten Takt, der manchmal auch sehr individuell pro Team ist, ne, wann werden Team-Meetings stattfinden, wann haben wir 1:1, wann gibt es Jahresgespräche, wann gibt es vielleicht auch größere Versammlungen mit größeren Gruppen. Pro Meeting solltet ihr vorher für euch mal Gedanken machen und festlegen, welche Informationen, welche Entscheidungen und vielleicht auch Diskussionen, vielleicht auch Dinge erarbeitet werden. Diesen Raum kann man natürlich auch in Meetings mal geben. Welchen Sinn und Zweck hat denn jedes Meeting? Ja, das heißt, welche Art von Taktung brauchen wir? Welche Regelmeetings? Was ist operativ? Was ist vielleicht strategisch? Was ist nur informativ? Diese Ritualisierung ist einfach notwendig, damit alles fließen kann. Und hier sage ich auch immer, bitte Leute, nicht so hart dogmatisch, immer dann, wenn man so seine Meetingstruktur mehr festgelegt hat, die ist auch jederzeit wieder auflösbar. Nicht jede Woche, das macht alle wahnsinnig. Aber wenn ihr 2-3 Mal im Jahr, alle 4 Monate sagt, Leute, wir haben gerade eine besondere Situation, alles wird gerade ein bisschen stressiger, agiler, die Welt verändert sich hier um uns so schnell, wir müssen uns öfter treffen, dann macht man das halt öfter, wenn man sagt, Leute, wir brauchen alle viel mehr Zeit, um operativ arbeiten zu können. Wir haben ein bisschen viel Meetings gerade, die brauchen wir gar nicht. Dann macht es halt weniger. Ja, also das kann man auch immer wieder situativ anpassen. Was passiert, wenn wir das mit den Meetings nicht so gut hinbekommen? Wir haben natürlich bei schlecht aufgesetzten Meetings Zeitverlust und operative Lähmung. Wenn wir nicht wissen, was das Ziel dieses Meetings ist, und so ein paar Plaudertäschchen die erste halbe Stunde erstmal wegplaudern, ja, wir keine Agenda haben. Und Leute, wir müssen das nicht so überkomplizieren. Das muss nicht immer schriftlich eine Agenda eingereicht werden. Aber wenn alle wissen, was sind hier die Top-3 Punkte eigentlich in diesem Meeting? Und bitte haltet Meetings kurz. Am liebsten liebe ich ja 20-Minuten-Meetings oder 45-Minuten-Meetings und nicht so ultra lange. Bedeutet aber auch, dass man sich gut vorbereitet oder wer auch immer einen Top hat, dass er das schon kurz und knapp mitbringt. Also wir wollen, dass da eine Agenda gibt, dass zumindest alle wissen, was das Ziel ist. Wir wissen, welche Entscheidungskompetenz wer hat, damit wir nicht einfach nur um Brei reden und keiner entscheidet was. Und das ist einfach wichtig, damit auch alle ihre Prioritäten kennen und nach dem Meeting rausgehen und die Welt geht schneller und besser weiter. Wir haben als zweites natürlich, wenn die Meetings schlecht aufgesetzt sind, Schattenabsprachen und Machtverschiebung. Wisst ihr, wie viele Leute sich vor einem Meeting hinterrücks anders vorbereiten in extra Meetings, in Vormeetings, vom Vormeeting zum Meeting, ja, um irgendwo Einfluss zu üben und Macht gestalten zu können, Nebenabsprachen, Flurentscheidungen, informelle Allianzen, weil auch dieses Meeting so schlecht ist, wenn man weiß, der Chef entscheidet nicht oder der entscheidet nur unter bestimmten Bedingungen und wie muss man ihn jetzt beeinflussen. Das heißt, da gibt es so schlechte Meetings, wo es nicht um Transparenz geht und auch nicht um Vertrauen. Da geht es nur noch um Machtspielchen, um irgendwas von links nach rechts zu schieben. Als drittes haben wir tatsächlich auch wieder auf der psychologischen Ebene die Frust, viel Zynismus und Rückzug, so nach dem Motto, ich glaube, ich mache krank, zu diesem Meeting komme ich jetzt auch nicht. Wenn Meetings gerade als sinnlos empfunden werden, dann haben wir natürlich gar kein Engagement, dann quälen wir uns dann durch. Wisst ihr, wie viele Leute in Meetings eigentlich ihr Laptops aufhaben und E-Mails schreiben? In so vielen Organisationen, ich meine, ganz kleinen Teams geht's nicht, ich kann es ja nicht zu dritt treffen, und alle sitzen zu dritt in dem Laptop und schreiben E-Mails, dann ist es schon kein Meeting mehr. Aber das passiert einfach zu oft. Oder die Leute schreiben WhatsApp oder kümmern sich einfach um andere Dinge. Elon Musk, unabhängig jetzt von Meinungen zu anderen Themen über ihm, hat mir gesagt, ich möchte, dass meine Mitarbeiter aufstehen, wenn sie merken, sie können an diesem Meeting nichts teilhaben und sie können da auch nicht was davon gewinnen. Es ist unhöflich, sitzen zu bleiben. Ich möchte sie aufstehen und gehen und weiterarbeiten. Und das teile ich auch. Das wäre, würde man das mal tun, wäre das viel effizienter. Genau. Also, deine Mitarbeiter schalten ab, verlassen im Grunde den eigentlichen Meetingraum schon im Kopf. Und wir haben maximal Anwesende ohne Verantwortung, die sagen, okay, wir gucken mal, vielleicht kommt hier heute mal was bei raus oder nicht. Und jeder denkt sich, die 2 Stunden könnte ich mir eigentlich sparen. Das war der Selbstentwickler im Business mit Jens Korsen und mir, Dr. Claudia. Wenn du diese Impulse aus dieser Folge in deinem Alltag integrieren möchtest, hör gerne nächste Woche wieder rein für noch mehr Klarheit und noch mehr Gelassenheit. Und falls du einmal persönlich mit mir oder Jens arbeiten möchtest, dann trag dich gerne für ein kostenfreies Infogespräch ein unter der www.korsen-drews.de. Dort schauen wir dann gemeinsam, wie wir dich bei deinen aktuellen Herausforderungen und Zielen unterstützen können. Also bis zum nächsten Mal.